Brüder und Schwestern im Herrn, wenn die Kirche heute einen Sonntag nach Pfingsten, das Hochfest der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, feiert, dann ist das kein Zufall. Denn innerhalb des bisher gefeierten Kirchenjahres haben wir ja die Offenbarung Jesu Christi schon gefeiert. In seiner Geburt, in seinem Leid und Sterben, seiner Himmelfahrt. Und der Herr hat uns den Vater geoffenbart. Und an Pfingsten offenbart sich der Heilige Geist im Sturmesbraus und in den Feuerzungen. Es sind uns sozusagen mehr oder weniger nacheinander die drei göttlichen Personen vorgestellt und bekannt gemacht worden. Und wenn heute die Kirche das Hochfest der Allerheiligsten Dreifaltigkeit feiert, dann lenkt sie unseren Blick nicht nur auf diese drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern zugleich auf deren Einheit, die unteilbar ist. Wenn wir das Evangelium uns bewusst machen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann müssen wir sagen, so unmittelbar und direkt weist da ja nichts auf die allerheiligste Dreifaltigkeit hin. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit jeder, der lebt und an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dieses Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit als ein einziges göttliches Wesen in drei göttlichen Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das haben erst im 4. Jahrhundert, also ich sag mal 350 Jahre nach Christus, die drei großen Bischöfe und Kirchenlehrer so formuliert, nämlich der heilige Basilius der Große, sein Bruder Gregor von Nazianz und der heilige Gregor von Nyssa. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was wird uns hier schon einmal gezeigt? Wenn erst 350 Jahre nach Christus, nach seiner Auferstehung, nach der Geistsendung, dieses Geheimnis, soweit das überhaupt Menschen möglich ist, das werden wir nie durchschauen können, das göttliche Geheimnis. Aber soweit wir es fassen können, sich Gott uns geoffenbart, fassbar gemacht hat, begrifflich fassbar gemacht hat. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was wird da deutlich? Es wird deutlich und bewahrheitet sich das Wort des Herrn in den Abschiedsreden. Ich hätte euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn aber der Heilige Geist kommt, der Geist der Wahrheit, den ich euch vom Vater senden werde, dann wird er euch in die ganze Wahrheit einführen. Das ist ein Element heute, dieses Dogma des einen göttlichen Wesens in drei Personen. Mia usia, wie das in der griechischen Originalsprache heißt, tres hypostases, drei Hypostasen. Wir können dieses Wort Hypostasen im Deutschen eigentlich gar nicht adäquat so eins zu eins wiedergeben. So haben es diese drei großen Kappadozier, wie man sie auch nennt, Gregor von Nyssa, Gregor von Nazianz und der Heilige Basilius der Große, sind alle drei Heilige, Kirchenlehrer und Kirchenväter formuliert. Mit dieser Formulierung ist aber diese Lehre zunächst einmal nur Privatlehre, private Theologie dieser drei Kirchenlehrer und Kirchenväter. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, warum sollen wir denn das glauben? Wenn die das so gesehen haben, schön für sie, sollen sie das so tun. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, diese Formulierung, ein göttliches Wesen in drei Hypostasen, drei Personen, wie wir sagen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist dann vom Zweiten Ökumenischen Konzil, dem Konzil von Konstantinopel, 381 bestätigt und autorisiert worden und als Wahrheit erklärt worden, von der Kirche als Ganzer vertreten durch ihre Bischöfe auf dem Konzil. Und ist damit nicht mehr Privatlehre dieser drei großen Theologen, sondern sie ist verbindlich im Glauben anzunehmende Lehre der Kirche, die als Ganze unfehlbar ist in Sachen des Glaubens und der Sitten. Das ist also Lehre der Kirche geworden. Die Kirche hat das adaptiert. Die hat gesagt, was der Heilige Geist den drei offenbart hat, das ist göttliche Wahrheit. Das müssen wir alle bekennen. Das müssen wir alle glauben. Es ist mir wichtig, darauf einmal hinzuweisen, eben auf diesen Überschritt von einer privaten Theologie, sage ich einmal, zur Lehre der Kirche hin. Ein göttliches Wesen in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wie kann man das verstehen? Wir können ja und wir sollten auch versuchen, das irgendwie nachzuvollziehen, was die drei Kappadokier im Lichte des Heiligen Geistes formuliert haben. Wie kann das sein, dass drei Personen ein einziges Wesen und eine Einheit, eine Dreieinheit bilden? Das kann nur in der Liebe geschehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die drei Personen in Gott lieben einander so sehr, wie wir es uns gar nicht vorstellen können, dass sie sogar in dieser Liebe eins sind. Dabei büßen sie sozusagen ihre Personalität, ihre Individualität, ihre Subjektivität in keinster Weise ein, sondern sie bleiben sozusagen mit messerscharfen Konturen und messerscharfem Profil das, was sie von Ewigkeit her sind und bleiben werden, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und trotzdem sind sie eine Einheit. Denn wenn sie etwas einbüßen würden durch diese Einheit, dann könnten sie nicht mehr einander so lieben, dass sie einer Wesenseinheit blieben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie soll man sich diese Einheit eigentlich vorstellen von drei Personen? Haben wir irgendwo Vergleichsmöglichkeiten aus unserer Erfahrung? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, natürlich die Einheit von Mann und Frau in der Ehe. Das ist ein Abbild der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Und was bedeutet denn das? Das bedeutet nicht nur, dass die Liebe die Liebenden einen will und auch eint, sondern wenn die Liebe also wirklich echt ist, dann bedeutet das auch, dass die Lebenden sich beieinander einräumen lassen, sich gegenseitig beieinander einräumen lassen. Es gibt im Deutschen ein Wort, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das gibt es vielleicht heute nur noch im Lexikon, ich habe es also schon seit Jahrzehnten nicht mehr gehört, eigentlich ein sehr schönes, ein sehr tiefsinniges Wort. Beiwohnung. Das trifft es eigentlich auf den Punkt. Was bedeutet denn Beiwohnung von Personen? Wir würden sagen, oh, das ist Geschlechtsverkehr. Ja? So primitiv sind wir also schon längst geworden. Was heißt denn Beiwohnung? Das heißt, ich als Liebender mache mich von mir selbst frei, verleugne mich selbst, fast hätte ich gesagt, entleere mich von mir selbst, schaffe dadurch Kapazität und Aufnahmeraum für den Geliebten, damit der mir einwohnen kann, sich bei mir einräumen kann. Und umgekehrt, ich mich bei ihm. Denken Sie mal nach über dieses wunderschöne deutsche Wort, das praktisch in Vergessenheit geraten und verloren gegangen ist. Beiwohnung. Weil damit das Wesen echter Liebe, fast möchte ich sagen, göttlicher Liebe, zutiefst zum Ausdruck kommt. Die Lebenden, die einander bei sich einräumen lassen, weil sie sich selbst verleugnet, von sich selbst verabschiedet haben. Wie weit ist das entfernt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, von dem, was wir so billig mit Liebe immer bezeichnen und etikettieren und so billig daher quatschen. Wie billig haben wir es gemacht, in der Kirche wie in der Gesellschaft. Inflationär, das Schönste, das Höchste, das Kostbarste ist zu einem inflationären Ramschartikel geworden und dazu gehört nicht nur die Liebe. Kann man überhaupt nicht anders sagen. Ich lasse mich bei dem anderen einräumen, sodass sich beide aneinander verschenken können, zum Geschenk machen können. Das ist das, was in Gott geschieht. Der Vater lässt den Sohn bei sich einräumen, der Sohn den Vater. Ich und der Vater sind eins. Im Heiligen Geist, in dieser personalen göttlichen Liebe. Boah, das ist ja urgewaltig, so etwas. Ne? Die Selbstverleugnung des Liebenden, wo wird denn das noch einmal deutlich? Das ist Selbstverleugnung. Das ist Liebe. Das ist Liebe zuallererst einmal, die der Herr am Kreuz in unübersehbarer Weise offenbart zum Vater. Am Kreuz offenbart der Herr zuallererst einmal, macht sichtbar für uns alle seine ewige Liebe und die Art und Weise seiner ewigen Liebe zum Vater. Und umgekehrt, der Vater, der ganz im Sohn ist. Philippus, so lange bin ich bei euch und fragst mich nach dem Vater. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Merken Sie, wie dann alles auf einmal diese anderen Textstellen auf ein Gesicht bekommen, ein Profil bekommen. Wunderschön. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in der Dreieinheit eines einzigen göttlichen Wesens. Wie ist denn jetzt das Verhältnis dieser drei Personen innerhalb dieses einen göttlichen Wesens zueinander? Wie ist diese Zuordnung? Oder existieren die nur nebeneinander? Das können sie ja wohl nicht, wenn sie in einer Einheit sind. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die drei göttlichen Personen leben in einer Hierarchie. Die sind zwar gleich, ihrem Wesen nach, ihrem göttlichen Wesen nach, gleich an Herrlichkeit, gleich an Macht, gleich an Ewigkeit. Aber sie sind keine Partner, sondern sie stehen in einem hierarchischen Verhältnis zueinander. In Gott herrscht Hierarchie und keine Partnerschaft. Man kann es heute überhaupt nicht deutlich genug sagen. Und inwiefern? Weil wer steht oben in dieser Hierarchie, in diesem heiligen Ursprung? Das heißt ja Hierarchie. Der Vater steht an erster Stelle. Sein Wille geschieht in der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Und sonst keiner. Nicht der Wille des Sohnes, nicht der Wille des Heiligen Geistes, sondern der Wille des Vaters. Und der Sohn unterwirft sich ihm. Aus Liebe zum Vater. Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, sagt der Herr. Johannesevangelium 4,34. Und der Heilige Geist, er erfüllt den Willen des Vaters und des Sohnes, die ja identisch sind, aber in aller Freiheit identisch sind. Nicht erzwungen, sondern in der Freiheit der gegenseitigen Liebe. Wenn Sie das sich einmal bewusst machen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie verpönt heute das Wort Hierarchie ist, auch in der Kirche. Man soll es kaum für möglich halten. Und wie erfreut die Leute sind, wenn sie was von Partnerschaft hören. Ha, das ist modern. Die Kirche ist selbst schon auf diesen Jargon abgesunken von der Partnerschaft. Wie kann sowas sein? Weil man Gott vergessen hat. Ne? So einfach ist das. Denn wenn ich mir nur über Gott mal so viel Gedanken mache, wie ein Streichholz lang ist, da muss ich also schon bei der Hierarchie angekommen sein. Und dieses Wesen Gottes ändert sich nicht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und warum? Das ist noch so ein schönes, modernes Thema, das sehr gut heute zum Festtag der Allerheiligsten Dreifaltigkeit passt. Warum ist denn der Vater der Vater? Der ist doch auch die Mutter, ne? Also das lassen wir uns nicht gefallen, ne? Den Vater nur als Vater zu verehren, also das Gleichberechtigung wollen wir haben da. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, warum ist der Vater und nicht die Mutter und wird auch nie die Mutter werden? Lassen Sie sich ja nicht verrückt machen. Zunächst einmal, das müsste schon ausreichen, wenn es nur das wäre, dass Jesus der ewige Sohn des Vaters, diese erste göttliche Person uns als Vater geoffenbart hat. Denn niemand kennt den Vater außer ihm. Wenn er der Einzige ist, der am Herzen des Vaters ruht, der den Vater wirklich kennt, uns die erste göttliche Person als Vater offenbart, dann ist der Vater und sonst nichts. Das verlangt schon die Ehrfurcht vor Christus und vor seiner Offenbarung. Aber warum ist denn dann der Vater trotzdem der Vater? Weil der Vater der absolute Urquell, der absolute Ursprung, der absolute Urgrund von allem Seienden ist, auch innerhalb der Dreifaltigkeit. Der Vater zeugt den Sohn. Und beide hauchen den Heiligen Geist. Ist doch eigentlich schrecklich einfach, ne? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Tragödie unserer heutigen Zeit, der Gesellschaft wie der Kirche ist, dass sie Gott entsagt haben und meinen, sie könnten selbst die Götter spielen mit ihrer sogenannten Theologie, schon zu lächerlich. Der ewige Gott, die ewige Hierarchie in Gott und die ewige, absolute, vollkommene, göttliche Liebe, die sie eint. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, war jetzt mal ein kurzer Diskurs zu dem Geheimnis Gottes. Könnten wir ja sagen, schön für ihn, ne? Gott geht's gut, ich freue mich für ihn, aber was soll denn das ganze Ding mit mir? Was hab ich da davon, dass es Gott gut geht? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, schon deswegen, wie uns auch das Evangelium heute sagt, dass wir teilnehmen an dieser innergöttlichen Liebe. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was heißt das? Das heißt, wir alle sind von Gott so sehr geliebt, wie sich die drei göttlichen Personen innerhalb der göttlichen Dreifaltigkeit, der göttlichen Dreieinheit, des göttlichen Wesens selbst lieben. Kann eigentlich auch nicht anders sein. Echte Liebe kann keine, ist unteilbar. Sie kann nicht graduell sozusagen unterschieden werden, dass ich den mehr liebe und den jenen und die am meisten die drei göttlichen Personen liebe und dann kommen dann die Menschen und von denen liebe ich den mehr und den weniger. Nein. Jeder von ihnen ist mit göttlicher Liebe geliebt. So wie die drei Personen in Gott einander lieben. Machen Sie sich das einmal bewusst. Die Frage ist dann immer nach unserer Antwort, nach unserer Gottesliebe. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Problem ist ja dann im zweiten Teil des heutigen Evangeliums sehr deutlich angesprochen. Wer glaubt, der wird nicht gerichtet. Der ist schon in die Liebe geborgen. Wer allerdings nicht glaubt, wer glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht glaubt. Das heißt, weil er diese Liebe Gottes, die Gott ihm anbietet, diese innertrinitarische Liebe nicht annimmt, sondern sie verweigert, brauche ich nicht. Das ist das Problem des Menschen und des lieben Gottes. Ein Gott, der seine unendliche Liebe jedem einzelnen Menschen anbietet und die weitaus Menschen sagen, komm, bleib mal da, lass mich in Ruhe damit. Furchtbar. Der ist dann schon gerichtet. Der nimmt nämlich die Erlösung nicht an, die Gott aus Liebe anbietet. Ich brauche keine Erlösung, ich habe keine Sünde oder wie auch immer Sie das ausdrücken wollen. Der bleibt im Zustand eben des verlorenen Paradieses. Und in welcher Weise hat denn dieses Geheimnis des einen göttlichen Wesens in drei Personen noch mit uns zu tun? Insofern, dass wir doch alle als Abbilder Gottes geschaffen sind, ne? Ihm ähnlich. Das sind keine Phrasen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, haben wir alles gehört, aber das nachher praktisch umzusetzen, das wäre es doch eigentlich. Das heißt doch im Klartext, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass wir als Abbilder Gottes überhaupt nicht anders leben können, als das Leben Gottes selbst in Gott, das Leben der drei göttlichen Personen in Gott selbst. Das heißt aus der Liebe. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das neue Gebot, das der Herr uns gibt. Das heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich lebe als Abbild Gottes, als dass ich definiert bin von Gott her. Und was ich überhaupt nicht ändern kann, selbst wenn ich es wollte, unabhängig davon, ob mich das interessiert oder nicht, dass ich mich als Abbild Gottes nicht anders authentisch als Mensch, das heißt menschlich vollziehen kann, als in der Liebe zu Gott und dem Nächsten, zu jedem Mitmenschen, auch dann, wenn er mein Feind wäre. Das ist authentisch menschliches Leben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn uns Gott das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe gibt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, aus allen deinen Kräften, aus deinem ganzen Gemüte, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann ist das nicht etwa Willkür oder ein Zufall, sondern da ist das genau die Norm, nach der der Mensch überhaupt nur authentisch und mit sich selbst identisch leben kann. In der Gottes- und Nächstenliebe. Jetzt ist aber Gott ja nicht nur ein Personal, sodass wir, das ist auch wichtig für uns zu bedenken, wir sind zwar als Individuen schon gottähnlich geschaffen und seine Abbilder. Wir sind es aber doch erst recht auch in der Gemeinschaft. Gott lebt doch in Gemeinschaft, in der liebenden Einheit von drei Personen. Gottabbildlichkeit muss doch deswegen auch heißen, dass Gemeinschaften selbst, wie Gott, leben und sich vollziehen. Welche Gemeinschaft haben wir denn da, die Gott abbildlich wäre? Na, ich habe es vorhin schon eine genannt, die sakramentale Ehe. Die sakramentale Ehe. Die ist eine Zweieinheit, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die ist keine Partnerschaft bloß. Wissen Sie, was das Gefährliche, fast hätte ich gesagt, das Teuflische an dieser Partnerschaft ist, an dieser Bezeichnung, weil es x-erlei Formen von Partnerschaft gibt. Aber es gibt nur eine einzige, unveränderliche Form der Ehe. Bedenken Sie das und lassen Sie sich nicht irre machen. Und Eheleute, Mann und Frau, begründen in der geistlich-körperlichen Einheit eine unauflösliche Zweieinheit, wie die Dreieinheit in Gott in der Liebe unauflöslich ist, so ist auch die liebende Zweieinheit von Eheleuten unauflöslich auch 2023 und darüber hinaus. Ist ja so schwer zu begreifen. Was ist denn noch für eine gottabbildliche Gemeinschaft? Familie? Liebe Brüder und Schwestern, die Familie aus den Eheleuten und den Kindern. Durch die Kinder wird eine, in einem gewissen Sinn natürlich, das lässt sich nicht eins zu eins übertragen, aus der Zweieinheit der Ehe auch in einer gewissen Weise als Einheit verstanden, die Familie, eine Dreieinheit, wenn sie die Kinder, so viel es auch sein mögen, als eine eigene Einheit dann verstehen wollen. Woraus können wir denn das erkennen? Aus der heiligen Familie. Aus der heiligen Familie. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und wie lebt die heilige Familie? Lebt die in Partnerschaft? Die lebt in Hierarchie? Ist uns das bewusst? Und wer ist der Hierarch der heiligen Familie? Das ist nicht das göttliche Kind. Das ist nicht die unbefleckte Empfangene. Das ist der heilige Josef. Oder wie Paulus über Eheleute sagt, der Mann ist das Haupt der Frau. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist nicht zeitlich bedingt, sondern es hat zu tun, alles zu tun mit der Gottabbildlichkeit von Ehe und Familie. Darüber kann niemand verfügen, wenn er katholisch bleiben will. Wo haben wir denn noch so eine Zweieinheit, so eine gottabbildliche? Na, ich habe doch am letzten Sonntag davon gesprochen, ne? Kirche. Christus als Haupt und die Kirche als sein mystischer Leib. Sind das Partner? Nö. Hierarchie. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, so ist das. Es geht offenbar alles von Gott her, noch genauer vom Vater her, über den Sohn und den Heiligen Geist in dieser Hierarchie auf die Menschen über und auf alles, was Gott abbildlichen Charakter hat. Warum ist denn das so? Es ist ja offenbar so, dass Gott das Maß dessen ist, was er Gott abbildlich geschaffen hat. Gott das Maß des Einzelmenschen, wie auch der Ehe, der Familie und auch der Kirche. Und zwar das unveränderliche Maß, unverfügbare Maß, dem man sich nur im Gehorsam unterordnen kann und von dem man die Finger wegzulassen hat. Egal, was die Politik dazu meint. das ist göttliche Ordnung im Himmel und auf Erden. Und nur das. So könnte man sich ja fragen noch, ich bin gleich fertig, warum hat denn Gott alles so dann als in seiner Abbildlichkeit geschaffen und so, dass es nur mit sich selbst identisch bleibt, wenn es nur heil bleibt, wenn es sozusagen in diesem Willen Gottes steht, als durch den es geschaffen ist. Ganz einfach deswegen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, weil der Schöpfer, der Urquell alles Seienden, alles auf sich hingeschaffen hat, insbesondere uns Menschen auf sich hingeschaffen hat, dass er alles erschaffen hat und dass, damit es zu ihm zurückkehrt in seine dreifaltige göttliche Liebe in der Vollendung ihrer Vergöttlichung selbst. Dann ist nämlich Gott am Ziel mit seiner Schöpfung. Dann ist er, wie der heilige Paulus sagt, im ersten Korintherbrief, Gott alles und in allem. Das ist der Punkt Omega. Amen, Amen, Amen.